So spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Liebe Gemeinde, mit diesem Vers des Propheten Jesaja begrüße ich alle ganz herzlich zu unserem Gottesdienst heute am 6. Sonntag nach Trinitatis. Dieser 6. Sonntag nach Trinitatis ist traditionell der sogenannte Taufsonntag, an dem sich inhaltlich alles um die Taufe dreht. Das werden wir auch gleich in der Evangeliumslesung hören, wo Gott uns aufträgt, das Wort Gottes zu verkündigen und zu taufen. Und auch den Wochenspruch, den wir gerade gehört haben, kann man gut auf die Taufe beziehen. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich freue mich, dass Erik Salvesen heute Morgen hier ist und uns musikalisch durch den Gottesdienst führt. Wir haben ihn gerade gehört mit Schumann, mit Robert Schumann, und er begleitet uns jetzt auch beim ersten Lied, die güldene Sonne unter der Nummer 449. 449, und wir singen die ersten drei Strophen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn.
Der Himmel und Erde gemacht.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Wir wollen jetzt gemeinsam Psalm 139 im Wechsel miteinander sprechen. Unter der Nummer 759, Punkt 1 und Punkt 2. 759, Punkt 1 und Punkt 2. Das ist Seite 1186. Ich werde beginnen und die Gemeinde spricht dann die eingerückten Verse. Herr, du erforschest mich und du kennest mich. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Und alle Tage waren in deinem Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war.
Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist dir so groß?
Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigen Wege.
Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da.
Lass uns beten. Guter Gott, ist das wirklich wahr, dass du deine Hand über uns hältst? Verstehst du unsere Gedanken auch von Ferne? Stimmt das, dass du uns wunderbar gemacht hast? Manchmal zweifeln wir daran, ob du uns wirklich wunderbar gemacht hast, ob du wirklich uns kennst und liebst. Dann wollen wir fliehen. Vor uns, vor anderen und auch vor dir. Wenn die Scham uns überwältigt und wir uns verstecken wollen, wenn wir verletzt werden oder andere verletzen, dann bitten wir dich, lass das Dunkle nicht überhand nehmen. Überwinde, was uns von dir trennt und befreie uns von den Lasten, die auf unserem Herzen liegen. Vergib du uns um Jesu Christi willen. Wir bitten dich um dein Erbarmen. Der barmherzige Gott wolle sich unser erbarmen und uns unsere Sünden verzeihen und uns den Heiligen Geist geben, dass wir durch ihn seinen göttlichen Willen vollbringen und das ewige Leben empfangen. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Der Herr hat sich über uns erbarmt und vergibt uns durch Jesus Christus unsere Schuld. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Ehre sei Gott in der Höhe. Lass uns beten. Du treuer Gott, du hast uns in der Taufe zu deinen wunderbaren Kindern gemacht. Lass uns froh und mit Zuversicht unseren Weg gehen, weil uns nichts von deiner Liebe trennen kann, die du uns schenkst in Jesus Christus, deinem lieben Sohn, unserem Herrn. Amen. Sie dürfen alle wieder Platz nehmen.
In der Taufe werden wir in den Tod und in die Auferstehung Christi hineingenommen. Das Böse hat nun keine endgültige Macht mehr über uns. Dass dies Auswirkungen auf unser alltägliches Verhalten hat, versucht Paulus uns zu erklären. Wir hören davon im 6. Kapitel des Römerbriefes. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Halleluja! Ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Halleluja!
Wir singen jetzt Ich bin getauft auf deinen Namen, das schöne Tauflied unter der Nummer 200. Und wir singen die Strophen 1, 2 und 4. 200, 1, 2 und 4.
Ich bin getauft auf deinen Namen.
bin bei euch alle Tage. Das hat der auferstandene Jesus Christus jeder und jedem von uns bei unserer Taufe zugesagt. Und Christus ruft uns auf, dass wir an andere weitergeben, was er gesagt und getan hat. Wir lesen es im 28. Kapitel des Matthäusevangeliums. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende.
Wir danken für folgende Gaben, die wir erhalten haben. Die Kollekte am vergangenen Sonntag betrug 158,80 €. Im Klingelbeutel waren 53,35 €. Und wir danken für Geburtstagsgaben in Höhe von insgesamt 250 €. Und die Kollekte am Ausgang, die ist heute bestimmt für die diakonische Jugendsozialarbeit. Es sind manchmal schwierige Familienverhältnisse oder gesundheitliche Beeinträchtigungen, die viele Kinder und Jugendliche belasten. Und das erschwert ihnen die Ausbildung oft. Und die Diakonie hilft mit vielfältigen Angeboten wie Jugendwerkstätten, Jugendberufshilfe oder Schulsozialarbeit, damit alle jungen Menschen die gleiche Chance auf einen erfolgreichen Abschluss haben. Und die Kollekte heute, Ihre Kollekte, möchte die Jugendlichen dabei unterstützen. Und jetzt beim nächsten Lied, da sammeln wir den Klingelbeutel ein für diakonische Aufgaben hier in der eigenen Kirchengemeinde. Und wir singen jetzt Sonne der Gerechtigkeit unter der Nummer 262. Nummer 262 und wir singen die Strophen 1 bis 4. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, heute am 6. Sonntag nach Trinitatis geht es inhaltlich besonders um die Taufe. Alle Texte, alle Lieder haben heute die Taufe zum Thema. Und auch der Predigttext für heute aus dem 1. Petrusbrief bezieht sich auf die Taufe. Zumindest entfaltet er, welche Horizonte, welcher Anspruch sich daraus ergibt, welches Fundament, wenn man zu Gott gehört und an ihm glaubt. Der 1. Petrusbrief, der ist kein Brief für Anfänger. Und auch unser heutiger Predigttext ist nichts für Anfänger. Der 1. Petrusbrief, der wurde von Petrus, dem wichtigsten Jünger, geschrieben. Ungefähr 60 nach Christus, da war Jesus schon 30 Jahre tot ungefähr. Und Petrus schreibt an Menschen, die schon Christen geworden sind, die schon den christlichen Glauben angenommen haben, die möchte er stärken, die möchte er kräftigen, weil sie schon unter Verfolgung litten. Er möchte ihnen Mut machen, zu verstehen, wer sie als Christen sind und ihnen Hoffnung geben. Und dabei benutzt er Sprachbilder, um zu verdeutlichen, um was es ihm geht. Und der Durchgang durch den Text, wie gesagt, kein einfacher Text, ist aber auch wie der Durchgang durch eine Bildergalerie, wo man vor einzelnen Bildern stehen bleibt, um sie genauer zu betrachten. Hören wir jetzt aber zunächst einmal den Text. Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, auf dass ihr durch sie wachst zum Heil, da ihr schon geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die nicht glauben, ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Er benutzt viele Sprachbilder und ich habe mir für heute meines Erachtens nach die drei wichtigsten Bilder ausgesucht, die drei wichtigsten Sprachbilder, und die werden wir nun gemeinsam betrachten. Das erste Bild, die neugeborenen Kindlein. Ich denke, dass unser Predigttext heute genau dieses Bildes wegen für diesen Sonntag ausgesucht wurde. Das macht ja eine liturgische Kommission, die Bibeltexte den Sonntagen immer so zuordnet. Und ich denke, dass diese Kommission das deswegen gemacht hat, weil hier die neugeborenen Kindlein, die nach der Milch begierig sind, weil die hier geschildert werden. Das ist es ja, was nämlich neugeborene Kinder, was Babys auszeichnet, dass sie begierig sind nach der Milch. Sie haben ein besonderes Urvertrauen zu den Eltern. Und dann fragen Babys nicht danach, ist die Milch gut? Ne? Sie wissen alles, was von Mama kommt oder von Papa, das ist gut. Sie haben das Vertrauen, dass es gut ist. Und darauf bezieht sich auch das Jesuswort, dass wir bei der Taufe ja auch immer hören: Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so könnt ihr nicht zu mir kommen. Ein Baby fragt nicht danach. Es weiß, dass die Milch gut ist, die richtige Temperatur hat, die richtigen Nährstoffe. ist begierig danach, die Milch zu bekommen. Denn das Baby braucht ja die Milch, um wachsen zu können. Und es hat dieses Urvertrauen, was es den Eltern entgegenbringt, nicht auszudenken, was mit einem kleinen Menschlein passiert, wenn solch ein Vertrauen, wenn das mal erschüttert wird. Und so wie ein Kind begierig danach ist, so sollen auch wir begierig nach Gottes Wort sein. Wir wissen, dass es gut ist. Und wir brauchen es auch für unser geistliches Wachstum. Und als solche spricht Petrus uns ja auch an in dem Brief. Ihr wisst es doch schon. Ihr habt es doch schon geschmeckt. Es gibt gar keinen Grund, misstrauisch zu sein, sagt er. Ihr habt es doch erlebt, dass der Herr freundlich ist. Wenn ich so an mich selber denke, da erlebe ich das manchmal auch. Da merke ich das auch, dass ich manchmal richtig regelrecht Hunger nach einem geistlichen Wort habe. Hunger nach Zuspruch. Ich meine, das Ja Gottes, den Zuspruch, den Gott uns gegeben hat, in der Taufe. Wenn er uns sagt, du bist mein liebes Kind, das ist unverbrüchlich, das nimmt Gott auch nicht zurück. Und trotzdem braucht man immer wieder neu den Zuspruch. Immer wieder neue geistliche Nahrung für unsere Seele, für unser geistliches Wachstum. Ich meine, es ist ja auch nicht wie bei einem Ehepaar, ne? Wo man sich einmal verspricht, dass man füreinander da ist und sich das dann anschließend nie wieder sagt, dass man sich liebt. Das geht ja auch nicht. Man muss sich das ja auch immer wieder neu sagen. Das braucht man für die Beziehung. Immer wieder neu zusprechen. Und so ist das mit Gottes Liebe auch. Wir brauchen immer wieder neu den Zuspruch, sollen begierig danach sein, begierig nach Gottes reinen, lauteren Milch, nach seinem Wort. Denn das brauchen wir ja für unser geistliches Wachstum. Und natürlich sind wir Menschen jetzt auch alle unterschiedlich, haben andere Vorlieben. Für die einen ist es vielleicht ein Bibelvers. Für die anderen vielleicht eine Liedstrophe, ein schönes Lied, was einen erfüllt. Und für den Dritten ist es vielleicht ein Segenswort. Aber in jedem Fall brauchen wir für unsere Seele den geistlichen Zuspruch, wenn wir mal wieder unterversorgt sind. Unsere Seele braucht das, um wachsen und fest zu werden. Wie die neugeborenen Kindlein begierig nach der lauteren Milch sein sollen, so sollen auch wir Gottes Wort aufnehmen, um wachsen zu können und fest zu werden. Wir gehen jetzt weiter und schauen uns das zweite Bild an. Die lebendigen Steine im Hause Gottes mit Jesus als Eckstein. Die lebendigen Steine, Jesus als Eckstein. Ein zweites Bild. Und Petrus benutzt selbst hier tatsächlich ja auch ein altes Bild aus dem Alten Testament, aus Psalm 118, wenn er da schreibt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Wenn man sich jetzt vorstellt, wie Bauleute nun ein Haus oder eine Kirche oder nur einen Bogen bauen, dann brauchen Bauleute dazu Steine, viele verschiedene. Und jeder Stein, das ist ein Allgemeinplatz, jeder Stein eignet sich ja auch nicht für alles. Man braucht zunächst gute Fundamentsteine, damit das Mauerwerk gut steht. Dann braucht man gute Mauersteine und zum Schluss, besonders bei einem Bogen, da braucht man den Schlussstein, der oben den Bogen zusammenhält, damit alles fest und sicher steht. Und ohne den Schlussstein in einem Bogen, vielleicht wie hier in einer Kirche oder in einer Brücke, da stehen die gebauten anderen 95% eines Bogens auch nicht. Und ohne ein solides Fundament, da kann man erst gar nicht anfangen. Wenn der Psalm jetzt das Wort Eckstein gebraucht, dann kann das in diesem Sinne sowohl ein Fundamentstein sein, als auch ein Abschlussstein. Dieser Eckstein, das ist nun Jesus. Er ist das Fundament, auf dem alles steht, und er ist der Stein, der alles zusammenhält. Und auch hier wieder spricht uns Petrus ja nicht als Anfänger an. Er spricht uns direkt als Gläubiger an. Er macht auch keine Werbung für das Fundament, sondern er sagt, Leute, ihr habt doch Jesus schon als euer Fundament. Ihr wisst doch schon, dass er euch trägt, dass er euch stützt. Und ihr wisst doch auch, wie kostbar Jesus als dieser Eckstein ist. Jesus ist nun dieser Eckstein, der von den Bauleuten verworfen wurde. Und Jesus hat das sogar in seinem Leben und in seinen Worten sogar selbst auf sich bezogen. Er hat es auf seine Kreuzigung ja gedeutet, auf seinen Tod. Aber so, wie die Bibel uns das schildert, bedeutet das ja nicht einfach diesen Eckstein achtlos zur Seite legen, so ach, sondern es bedeutet, die Bauleute haben sich diesen Stein gut angeschaut. Sie haben ihn von allen Seiten begutachtet und sich dann doch ganz bewusst dagegen entschieden. Und so war das bei Jesus auch. Sie haben alle sein Wort gehört, sie konnten alle sehen, dass er Wunder vollbracht hat und dass er Kranke geheilt hat. Und dann haben sie sich doch gegen Jesus entschieden und ihn ans Kreuz gebracht. Und auch das ist tatsächlich bis heute so. Menschen hören das Wort, sie wissen, dass es gut ist, was Jesus uns sagt, was er uns mitteilt. Und dann entscheiden sich Menschen doch gegen Jesus. Aber dieser Jesus, dieser verworfene Eckstein, ist eben nicht wertlos, sondern kostbar. Wer nun aber bei Jesus ist, in seinem Hause, der wird selbst ein Teil dieses lebendigen Hauses mit Jesus als Eckstein, steht aber auch gleich mit in dem Risiko, selbst von Menschen verworfen zu werden. Und auch das hat sich ja bis heute nicht verändert. Gerade heute in der ach so moderne Zeit, muss man tatsächlich mit Gegenwind rechnen, wenn man sich zu Jesus bekennt. Und man wird oft auch verworfen. Und wenn man sich zu Jesus bekennt, dann hört man solche Sätze wie, ach, du glaubst noch an Gott? Du gehst zur Kirche? Bist du so einer, dem das wichtig ist? Das ist doch nicht mehr zeitgemäß. So oder so ähnlich hört man es als Christ. Aber die Menschen, die ja Jesus für nicht mehr zeitlos halten, für nicht mehr zeitgemäß halten, die irren alle so ohne Fundament durchs Leben, ohne Halt, ohne Orientierung. Und das, auch das erlebt man heute so selten, so oft wie nie zuvor, dass Menschen ohne Halt und Orientierung sind und sich doch ganz bewusst gegen Jesus entscheiden. Aber Jesus kann uns Halt geben, Fundament und Halt. Wir gehen weiter und kommen jetzt zum dritten Bild, was ich für heute aus dieser Galerie ausgesucht habe. Die königliche Priesterschaft oder das Priestertum. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Und dieses Bild finde ich von diesen drei Bildern tatsächlich das Schwierigste. Die anderen sind ja noch relativ leicht zu verstehen gewesen, aber das ist doch das Schwierigste, das, was wir am wenigsten greifen können. Es bedarf einer Erklärung. Das Bild der Priesterschaft ist für heute für uns so schwer zu verstehen, weil es doch so sehr vom Begriff der katholischen Kirche geprägt ist, von des katholischen Priesters, den wir für einen Pfarrer in der katholischen Kirche halten. Aber wir müssen uns deutlich machen, was Priester im eigentlichen Sinne sind. Ein Priester ist in allererster Weise erst einmal ein Mittler zwischen Gott und Mensch. Er vermittelt zwischen Gott und Mensch, und zwar in beide Richtungen. Ein Priester soll die Menschen mit Gott versöhnen. Er soll also für die Menschen vor Gott eintreten. Das tut er durch das Gebet, das tut er durch das Opfer, was er darbringt. Und er soll Gott gnädig stimmen. Umgekehrt soll er den Menschen gegenüber aber auch Gottes Willen vollbringen und verkünden. Die Menschen damals, die konnten nicht direkt zu Gott kommen. Das ging sozusagen nur über den Dienstweg, eben über den Priester. Und der Priester hat die Versöhnung direkt vermittelt. Direkt konnten die Menschen das nicht. Am augenfälligsten wird das damals durch den Tempel in Jerusalem. Dort gibt es das Allerheiligste, in dem Gott wohnt. Und dieses Allerheiligste, das ist durch einen Vorhang abgetrennt gewesen. Kein normaler Mensch durfte das betreten und kein normaler Mensch durfte da durchschauen. Das konnte nur der Priester. Nur er konnte Kontakt mit Gott treten. Und der Blick dahin ist den Menschen verborgen gewesen. Das alles, das änderte sich durch Jesus schlagartig. Im Augenblick seines Todes ist der Vorhang im Tempel zerrissen. Jetzt war Gott nicht mehr abgeschirmt von den Menschen. Die Menschen konnten jetzt direkt zu Gott kommen und konnten ihn sehen, nämlich indem sie auf Jesus schauen. Durch Jesus Christus können wir Gott schauen und direkt zu Gott kommen, ohne Umweg über einen Mittler. Jesus ist kein Mittler, weil er ja auch selber direkt Gott ist. Also, wir selbst können direkt zu Gott kommen. Dazu brauchen wir keinen Priester mehr, der diesen Weg vermittelt. Das heißt jetzt aber nicht, dass diese priesterliche Funktion weggefallen ist. Ganz im Gegenteil, jeder Mensch ist jetzt selbst ein Priester, kann direkt Gottes Willen empfangen und für sich vor Gott einstehen. Für sich und für andere. Deshalb beten wir ja auch immer ein Fürbittengebet im Gottesdienst. Das ist unsere priesterliche Funktion, wo wir für andere vor Gott einstehen. Und das meint Martin Luther, wenn er vom Priestertum aller Gläubigen spricht. Petrus geht aber in seinem Bild sozusagen noch einen Schritt weiter. Er sagt, jeder von euch hat diese priesterliche Funktion. Aber er nennt uns als christliche Gemeinde ein auserwähltes Geschlecht, ein heiliges Volk, eine königliche Priesterschaft. Und damit bestimmt er uns als seine Gemeinde, als sein auserwähltes Volk zu leben und nach seinen Geboten zu handeln, Gottes Willen zu verkünden als Gemeinde, indem wir Gottesdienste feiern und vor der Welt und für die Welt vor Gott einzutreten, also die priesterliche Funktion für alle anderen Menschen wahrzunehmen. Und das ist unsere Aufgabe als Gemeinde, im Gottesdienst Fürbitte zu halten, auch für andere. Und dabei ist es eigentlich ganz egal, ob jetzt 30 oder 100 oder 1000 Leute zuhören. Ein Gebet an Gott hat seinen Zweck schon in sich. Wir treten für andere Menschen für Gott ein. Das ist unsere priesterliche Funktion als Gemeinde. Das ist ganz schön kompliziert und es kann einem auch ganz schön mulmig werden anhand solch einer Aufgabe, ob die nicht doch vielleicht eine Nummer zu groß ist für uns. Aber so steht's im ersten Petrusbrief. Das war jetzt ein schneller Durchgang durch diese Bildergalerie des Petrus, wo er viele Sprachbilder entwirft. Und wir haben uns das jetzt angeschaut und wie so ein Gemälde entworfen und sind jetzt so langsam am Ausgang angekommen. Wir rufen uns jetzt nochmal diese drei Bilder in Erinnerung. Das erste Bild war die neugeborenen Kindlein. Seid begierig. Wie neugeborene Kinder nach der Milch begierig sind, auch nach Gottes Wort. Das brauchen wir für unser Wachstum, den Zuspruch. Das zweite Bild waren die lebendigen Steine im Hause Gottes mit Jesus als Eckstein. Jesus ist unser Fundament, der uns trägt, der uns Halt gibt und uns stützt. Und wir werden auch, indem wir zu Jesus kommen, selbst Steine dieses lebendigen Hauses. Und das dritte Bild ist die königliche Priesterschaft. Wir treten als Gemeinde, jeder selbst und als Gemeinde vor Gott ein, für uns und für andere. Wir treten vor Gott ein, aber verkünden auch Gottes Willen. Und diese drei Bilder, die kann man auch schön übereinander legen zu einem Bild. Und dann ergibt sich, hab Vertrauen zu Gott, seid begierig nach geistlicher Nahrung, erkennt Jesus als euer Fundament an und erweist euch als Fürsprecher und als Mittler der Gnade Gottes. Und warum das alles? Was erwartet uns, wenn wir so leben? Was haben wir davon, wenn wir solch ein Bild aufhängen und betrachten und annehmen? Uns erwartet ein festes Fundament, das uns im Leben trägt und hält, auch wenn es schwer wird. Uns erwartet das wunderbare Licht Gottes, das die Finsternis vertreibt. Auch das schreibt alles Petrus. Uns erwartet nicht zuletzt die Gnade Gottes selbst. Und das ist es auch schon. Und das finde ich sehr erbaulich und sehr tröstlich. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Wir wollen jetzt Gott loben und gemeinsam das Lied singen, Großer Gott, wir loben dich. Nummer 331. 331 und wir singen die Strophen 1 bis 3 und 11. Ich möchte der Gemeinde mitteilen, dass Elena Ovesieg und Samuel Ovesieg, geborener Hanf aus Tengern, aufgeboten sind und kirchlich heiraten wollen. Und ich möchte für die beiden beten. Guter Gott, Elena und Samuel Ovesieg, die haben sich gefunden und schon eine Familie gegründet. Nun wollen sie ihren Lebensweg unter deinen Schutz stellen und sich von dir segnen lassen. Darüber freuen wir uns sehr. Wir bitten dich, dass du die beiden und ihre Familie auf ihrem Lebensweg bewahrst, ihnen Freude und Glück schenkst. Dass du sie aber auch in schweren Zeiten stützt und stärkst, dass sie sich jederzeit ihres Lebens von deinem Wort und von deinem Geist getragen wissen. Segne Elena und Samuel und ihre ganze Familie. Amen. Und zu Gedenken unserer Verstorbenen bitte ich nun alle aufzustehen. Aus unserer Kirchengemeinde verstarben und wurden kirchlich bestattet Frau Anni Tratzig, geborene Knickmeier aus Schnadhorst. Sie verstarb im Alter von 92 Jahren. Ihr gilt das Wort aus der Apostelgeschichte, Kapitel 26, Vers 22. Gottes Hilfe habe ich erfahren bis zum heutigen Tage und stehe nun hier und bin sein Zeuge. Und wir mussten uns verabschieden von Heinz Kless aus Schnadhorst, der im Alter von 86 Jahren verstorben ist. Ihm gilt das Wort aus Psalm 84, Vers 12. Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Und es verstarb Herr Kurt Kreutner aus Schnadhorst im Alter von 91 Jahren. Ihm wurde das Wort aus Psalm 37, Vers 5 zugesprochen. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Lasst uns beten. Ewiger Gott, du bist der Herr der Zeit und du bist auch der Anfang und das Ende unseres Lebens. Wir mussten Abschied nehmen von Anni Tratzig, von Heinz Kless und von Kurt Kreutner, die verstorben sind. Und darum wollen wir dir Danke sagen für alles, was wir mit unseren Verstorbenen erlebt haben, für alles Schöne, für alle schönen Erinnerungen. Aber auch all das Schwere legen wir in deine Hände. Wir bitten dich, nimm Anni Tratzig, Heinz Kless und Kurt Kreutner auf in dein ewiges Reich. Lass sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Tröste die Angehörigen und alle, die um unsere Verstorbenen trauern. Stärke sie durch dein Wort. Gib ihnen Menschen an die Hand, die ihnen gut tun und sie trösten. Lass sie hinausschauen über Tod und Grab auf das ewige Leben. Amen. Und im Gedenken an unsere Verstorbenen singen wir jetzt gemeinsam aus dem Lied unter der Nummer 488, die Strophe 4. Wir wollen nun gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger und gütiger Gott, nicht wir haben dich erwählt, sondern du hast uns erwählt. Zu dir gehören wir, unser guter Gott. Deine Liebe ist unser Ursprung und unser Ziel. Um Liebe bitten wir dich, für alle, die sich auf ihre Taufe vorbereiten und für alle, die in diesen Tagen getauft werden. Wir bitten dich auch für alle, die auf der Suche sind, wohin sie gehören. Hülle alle in deinen Segen, die zu dir gehören, aber begleite die Suchenden auf ihrem Weg und zeige ihnen den Weg zum Leben. Um Schutz und Bewahrung bitten wir dich, für alle, die verfolgt werden, für alle, die von den Herrschenden beschuldigt werden und in Gefängnissen und Lagern eingesperrt sind. Für alle, die für das Recht der Schwachen einstehen. Gott, stelle dich an die Seite der Verfolgten, befreie die Gefangenen, aber belohne auch den Mut der Gerechten. Um ein waches Gewissen bitten wir dich, für alle Menschen, die über andere bestimmen, für alle, die Recht sprechen, für alle, die über Waffen und Macht verfügen, segne sie mit Weisheit und lenke ihre Herzen auf den Weg des Friedens. Gott, um Beistand bitten wir dich, für deine weltweite Kirche, für die Christen in aller Welt und für alle geistlichen Gemeinschaften, für alle, die mit ihren Taten und ihren Worten deine Liebe weitergehen und für andere eintreten. Sende deinen Geist aus, sprich durch dein Wort und zeige deine Barmherzigkeit. Gott, wir bitten dich um deine Gegenwart, für alle Reisenden und für die, die zu Hause bleiben, für die Kranken und Trauernden, für uns und alle, die zu uns gehören. Segne uns in diesem Sommer durch unseren Herrn Jesus Christus. Und alles, was uns darüber hinaus in unseren Herzen bewegt, das legen wir in die Worte deines Sohnes und beten gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt dürfen alle wieder Platz nehmen. Wir laden ein zu den Veranstaltungen. Frau Elisabeth Harre ist verstorben. Elisabeth Harre, geborene Rürup aus Holsen. Sie verstarb im Alter von 88 Jahren. Und die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung, die findet statt am 12. August um 13.30 Uhr in der Friedhofskapelle in Holsen. Und die Gemeinde ist herzlich eingeladen. Und der nächste Gottesdienst, der findet dann statt am nächsten Sonntag, 3. August, das ist dann der 7. Sonntag nach Trinitatis, um 9.30 Uhr. Da werde ich dann auch hier im Dienst sein und wir werden dann gemeinsam das heilige Abendmahl miteinander feiern. Und jetzt singen wir zum Abschluss das letzte Lied: Geh aus, mein Herz, und suche Freud, unter der Nummer 503. Und wir singen die Strophen 1, 3 und 13. Nein, 1, 8 und 13. 503, 1, 8 und 13. Wir wollen uns nun unter Gottes Segen stellen und ich bitte alle aufzustehen.
Gehet hin im Frieden des Herrn.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Amen.